Heute zu Gast bei
Grüntöne.
Das grüne Spitzenduo für die Kreistagswahl. Vanessa Vogel und Matthias Schimpf.
Unser Top-Thema ist der Klimaschutz.
In der Politik ist es so, dass Ehrlichkeit sich mehr auszahlt.
Es ist nicht selbstverständlich, dass Frauen in der Politik gleichermaßen repräsentiert sind.
Der Kreis kann viel zusammenbinden und anregen.
Grüntöne.
Der Podcast der Grünen in Bensheim. Moderiert von Michael Sassen.
Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts hier in Bensheim Grüntöne. Wir haben heute zu Gast bei uns die beiden Spitzenkandidatinnen und Kandidaten, das Kandidatenduo kann man quasi sagen, Vanessa Vogel und Matthias Schimpf. Liebe Vanessa, lieber Matthias, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier bei uns vorbeizuschauen.
Wir freuen uns, hier zu sein.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, dann starten wir auch gleich rein. Ihr seid das Spitzenduo, um in den Kreistag einzuziehen von den Grünen. Und liebe Vanessa, wir fangen mal mit dir an. Was man so über dich lesen kann online, du bist Ethnologin und Filmemacherin und drückst das so schön aus, die sich dem Wahren, Schönen und Guten verpflichtet hat. Was ist denn für dich wahr, schön und gut?
Ja, das Wahre, Schöne, Gute. Ich habe ja in Frankfurt studiert und bin deswegen natürlich sehr oft an der Alten Oper vorbeigelaufen, habe mich sehr viel mit Goethe befasst. Und als wir dann unser Filmunternehmen gegründet haben, da war dann die Frage, in welche Richtung soll es gehen? Eher authentisch, eher mit viel Effekt. Ist ja dann so eine Stilfrage. Und ja, da ich Ethnologin bin und mich in meinem Studium viel mit ethnologischem Film befasst habe, war für mich von Anfang an klar, es muss, wenn ich Filme mache, dann müssen es authentische Filme sein, mit wenig Schnickschnack, und deswegen fand ich das Zitat da sehr passend.
Ja, jetzt sagst du, du bist Ethnologin, offensichtlich ein Studium, was man in Frankfurt machen kann. Was kann man denn jenseits des Studiums damit machen? Was wird man denn traditionell als Ethnologin und was lernt man eigentlich während des Studiums?
Die Ethnologie ist die Wissenschaft vom kulturell Fremden. Also alles, was uns kulturell fremd erscheint, ist ein mögliches Forschungssubjekt oder Objekt. Und die Felder, in denen sich Ethnologinnen betätigen, sind total vielfältig. Also ich habe in Frankfurt studiert. Das ist einer der größten Lehrstühle für Ethnologie in Deutschland. Und da gab es traditionell einen sehr großen Afrika-Schwerpunkt, insbesondere Westafrika. Ich habe mich während meines Studiums aber sehr viel mit Ostafrika, insbesondere Äthiopien, beschäftigt und thematisch mit materieller Kultur, mit Museumsstudien. Und das ist auch eines der Themen, über das ich gerade promoviere.
Gut, lieber Matthias, du sitzt heute auch bei uns und über dich konnte ich erfahren, du bist 52 Jahre alt, geboren in Frankfurt am Main, verheiratet evangelisch, das scheint wichtig zu sein, und kandidierst neben der Vanessa auch als Spitzenkandidat für den Kreistag. Du bist tatsächlich nicht nur, sag mal, geschlechtlich das Kontrastprogramm, sondern du, man könnte auch sagen, von der Ausbildung her ein ganz schönes Kontrastprogramm. Du bist nämlich Diplom-Finanzwirt. Das klingt erstmal sehr bodenständig und dann bist du doch in der Kreispolitik gelandet. Wie konnte das denn passieren?
Ja, also ich habe zuerst Politik gemacht und dann die Ausbildung. Also ich bin ja schon sehr lange kommunalpolitisch aktiv, seit 1989. Ich bin als Schüler schon in den Kreistag damals gewählt worden, damals in den Kreistag Groß-Gerau, danach in die Stadtverordnetenversammlung gewechselt. Und während ich in die Stadtverordnetenversammlung gewechselt bin, habe ich mein Studium bei der Hessischen Finanzverwaltung angefangen, das dann mit dem Titel Diplom-Finanzwirt FH geendet hat. Ganz spannend übrigens auch, also es gibt eine Verbindung, die Vanessa hat als Leitspruch, dem Wahren, Schönen und Guten. Und ich habe am selben Tag wie Goethe Geburtstag, nämlich am 28.08. auch in Frankfurt. Er ist Sonntagskind, ich leider ein Mittwochskind, aber ansonsten passt da vieles zusammen.
Jetzt haben wir endlich auch mal das Zitat aufgeklärt, das nämlich von Goethe ist, ja, richtig. Du hast, bevor du in deine, oder muss ja sagen, parallel zu deiner politischen Karriere, hast du schon im Finanzamt Wiesbaden gearbeitet, Schwerpunkt Vollstreckung und Insolvenzen. Das klingt erstmal beinhart. Sag mal zwei, drei Sachen, was sind da so Dinge, die hängen geblieben sind an besonderen Fällen? Wo ist es dir vielleicht auch mal nahegegangen?
Also man hat ja, wenn man die Ausbildung und das Studium beim Finanzamt und bei der Hessischen Finanzverwaltung macht, dann die Möglichkeit, sich in verschiedenen Bereichen einsetzen zu lassen. Man kann Veranlagung machen, man kann Betriebsprüfung machen. Das fand ich nie so spannend. Und Vollstreckung und Insolvenzen, dann später auch ein Teil noch Steuerfahndung, ist etwas, da hat man es komplett mit dem prallen Leben zu tun. Also jeder Tag ist da anders. Die Fälle sind immer ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt Menschen, die als Grundanlage ihres Lebens ansehen, keine Steuern zu zahlen. Und es gibt Menschen, die unverschuldet einfach in Not geraten. Und da gibt es wirklich Fälle, die einem nahe gehen. Zum Beispiel der Familienbetrieb, der seit Jahren eigentlich immer schlechter läuft und der Vater das nicht wahrhaben will. Und irgendwann steht die Frage an, übergebe ich diese Firma meinen Kindern oder übergebe ich diese Firma nicht meinen Kindern, mache ich zu. Und das ist dann relativ schwierig, wenn man dann dort ins Gespräch kommt, weil die ersten Vollstreckungsmaßnahmen ergriffen werden müssen, weil Lohnsteuer oder Umsatzsteuer nicht bezahlt wird. Wenn man dann bei dieser Familie an einem Abend sitzt, wenn man vollstreckt und dann alle betroffen da sind, man sagt, es wäre vielleicht klüger, jetzt abzuwickeln, weil dann kann man seine Schulden bezahlen und behält vielleicht das Haus, weil schon seit Jahren diese Firma es einfach nicht mehr trägt. Also das geht einem schon relativ nahe. Man kann aber auch vielen Menschen einfach helfen, indem man frühzeitig dann einfach das Gespräch auch sucht. Also Vollstreckung klingt immer relativ hart. Natürlich ist es hart. Man kündigt an, sagt, Sie haben Schulden, zahlen Sie. Und wenn nicht gezahlt wird, wird vollstreckt. Entweder wird das Bankkonto zugemacht oder es wird das Auto weggenommen. Also es gibt ja vielfältige Möglichkeiten. Aber wenn man mit den Leuten da auch konsensual umgeht, also sagt, du musst das bezahlen, aber überleg mal, woher kommt das, dann ist bei denen, die unverschuldet in Not geraten, ganz oft die Möglichkeit auch noch zu helfen. Bei denen, die betrügen wollen, natürlich nicht, da muss man mit aller Härte arbeiten.
Ja, Vanessa, du bist Spitzenkandidatin im Kreis Bergstraße und trittst mit dem Slogan an, unsere Städte und Gemeinde müssen fuß- und fahrradfreundlicher werden, wir brauchen mehr grüne Mobilität und weniger Abgase, Lärm und Staus. Was kann man denn da auf Kreisebene bewirken?
Ja, der Wunsch nach einer grüneren Mobilität ist für mich auch immer gleich der Wunsch nach mehr Lebensqualität. Ich selbst wohne in Bensheim an einer vielbefahrenen Straße, kann mich also mit allen AnwohnerInnen da austauschen, wie es ist, ständig dem Verkehrslärm ausgesetzt zu sein. Darum ist das auch eines der Themen, das ich voranbringen will. Wir müssen auf Kreisebene auf jeden Fall darauf achten, dass FußgängerInnen den anderen VerkehrsteilnehmerInnen gleichberechtigt sind. Wir müssen aber vor allem dafür sorgen, finde ich, dass FahrradfahrerInnen einen besseren Stand innerhalb des Verkehrs bekommen. Denn hier im Kreis und auch hier in Bensheim sind viele Fahrradwege nicht sicher, sind nicht ausreichend oder sind nicht vorhanden. Und auf Kreisebene wollen wir uns dafür einsetzen, dass es überregional mehr und bessere und sichere Fahrradwege gibt, die von allen Verkehrsteilnehmerinnen, also von den kleinsten bis hin zu älteren Personen, die vielleicht beide nicht ganz so sicher unterwegs sein können, wenn der Fahrradweg eben Lücken hat oder wenn der Asphalt nicht mehr intakt ist. Dafür wollen wir uns einsetzen. Was als Kreis aber auch interessant ist, ist das Thema öffentlicher Nahverkehr. Wir haben Buslinien, die städteübergreifend fahren. Die wollen wir besser vernetzen, auch besser an das Bahnnetz anschließen. Und in puncto grünen Verkehr würde ich natürlich es am liebsten sehen, wenn die Busse auch mit E-Mobilität fahren würden. Das hätte nicht nur den Vorteil, dass es eben viel besser für die Umwelt wäre, sondern auch, dass Anwohnerinnen nicht mehr so viel Lärm ertragen müssen, wenn sie an vielbefahrenen Straßen und an Busstrecken wohnen.
Du benutzt ganz bewusst eine gendergerechte Sprache, nicht nur in deinen Antworten, sondern auch, wenn man Texte von dir liest. Jetzt bist du als Frau in der Spitzenposition bei den Grünen. Ist es heute tatsächlich noch so, dass man dagegen besondere Widerstände kämpfen muss? Wie empfindest du das als Frau in der Politik an der Stelle?
Die Antwort ist ja. Es gibt auf jeden Fall Widerstände und wer sich die Listen der anderen Parteien angeschaut hat für die Kommunalwahl, sieht, es ist nicht selbstverständlich, dass Frauen in der Politik gleichberechtigt sind, beziehungsweise dass Frauen in der Politik gleichermaßen repräsentiert sind. Wir haben auf der Welt ungefähr 50% Frauen. In der Regel ist der Frauenanteil in Parlamenten, sei es in der Stadtverordnetenversammlung, im Kreistag, im Landtag oder im Bundestag, nie wirklich höher als ein Drittel. Und das wollen wir Grüne ändern, indem wir unsere Listen schon seit 1985 paritätisch besetzen, indem wir Frauen auf Spitzenpositionen setzen, indem wir sogar mehr als diese 50% anstreben. Da sind wir auch im Kreis sehr froh, dass wir die Liste bis zum Ende paritätisch besetzt haben. Denn wenn wir es nicht machen, dann macht es definitiv keiner. Und ja, das ist eines meiner wichtigsten Anliegen als Feministin, das Thema Frauen in die Politik weiter voranzutreiben. Und nicht nur Frauen in die Politik, sondern insgesamt wünsche ich mir eine Politik, die repräsentativer die Gesellschaft auch widerspiegelt. Das heißt, wir brauchen junge Leute, die sich engagieren. Am liebsten natürlich junge Frauen. Wir brauchen aber eben auch Menschen mit Beeinträchtigungen, Menschen mit Migrationsgeschichten, die einfach einen vielfältigen Blick auf die Dinge, mit denen wir uns befassen, werfen können.
Ja, Matthias, du hast schon einige wirklich herausragende lokalpolitische Ämter gehabt. Du warst hauptamtlicher Kreisbeigeordneter, du warst hauptamtlicher Stadtrat und du setzt dich für nachhaltige Finanzpolitik, gesellschaftliche Teilhabe und Chancengerechtigkeit im Kreis ein. Das sagst du, sind so deine wichtigen Themen. Jetzt gib uns doch mal als alter Hase einen kleinen Einblick. Wo sind denn die Unterschiede zwischen Kreispolitik, Stadtpolitik? Wer ist denn da für was zuständig?
Also die Kommunalpolitik auf Gemeindeebene oder Stadtebene, die ist wesentlich konkreter als das, was der Kreis macht. Also die Stadtpolitik erlässt Satzungen, Kindertagesstättensatzungen, Bebauungspläne, regelt eigentlich alles, was direkt vor Ort zu regeln ist, während der Kreis abstraktere Themen hat, die eine Kommune selbst so nicht löst. Also eins der Beispiele, die Jugendhilfe. Jugendhilfe ist Kreisangelegenheit, das macht nicht die Kommune. Der Kreis ist für Tierschutz und Verbraucherschutz zuständig. Da hat er ein eigenes Amt, das Veterinäramt. Das ist auch keine kommunale Angelegenheit. Er ist obere Bebauungsbehörde, also übergeordnet über die Kommunen, aber nur immer im Rahmen dessen, dass überprüft wird, ob das, was in den Bebauungsplänen einer Kommune festgesetzt wird, auch zutreffend umgesetzt wird von einem Bauherrn. Also da, glaube ich, ist so einer der wesentlichen Unterschiede. Das Zweite, der Kreis selbst verwirklicht keine eigenen Einnahmen. Also außer wenn wir eine Jagdsteuer erheben würden, was wir nicht tun, und irgendwelchen Baugenehmigungsgebühren, verwirklicht der Kreis keine eigenen Einnahmen. Er ist also angewiesen auf die Kreisumlage, die er von den Kommunen erhebt, und auf die Zuwendung aus dem kommunalen Finanzausgleich. In der Kommune, also in der Stadt, ist es so, die erhebt eigene Steuern. Das ist die Gewerbesteuer, das ist die Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Wettbürosteuer. Also da hat man auch einen ganz anderen Bezug dazu. Und deswegen ist so die Aufgabe, die wir als Kreis sehen, und das ist ja auch Ausdruck in unserem Programm, dass wir schauen müssen mit den Geldern, die wir bekommen, das ist insbesondere auch die Kreisumlage, dass wir es dort schaffen, gemeinsam mit den Kommunen dafür Sorge zu tragen, dass durch unsere Maßnahmen gleiche Lebensverhältnisse in diesem Kreis geschaffen werden. Das betrifft sowohl die Infrastruktur, aber eben auch die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Das fängt damit an, dass wir als kommunales Jobcenter Eigenbetrieb Neue Wege dafür Sorge tragen müssen, dass die Mieten auf dem Markt evaluiert werden, was die Leistungshöhe angeht, die wir als Jobcenter erstatten. Es macht keinen Sinn zu sagen, das Jobcenter erstattet 6 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete, aber die Realmiete beträgt schon 12 Euro. Das ist so einer der Punkte. Der Kreis kann viel zusammenbinden und anregen. Das ist ja auch so ein Thema, was uns bewegt, Flächenverbrauch, Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Und das sind alles Punkte, wo der Kreis erstmal zwar originär keine Kompetenz hat, aber durch Vernetzung und durch Moderation mit den Kommunen vielleicht es gelingt, dort auch neue Wege zu gehen.
Was würdest du denn sagen mit deinem Überblick? Du machst das ja nur wirklich schon ein paar Jahre. Was läuft denn im Kreis eigentlich schon ganz gut und wo müssen wir aber wirklich in nächster Zeit dringend mal ran?
Also im Kreis läuft gut immer der Facebook-Auftritt des Landrats, der ist ja allgegenwärtig. Aber inhaltlich muss man sagen, ist es trotzdem in dieser großen Koalition doch relativ dürftig. Was gut läuft, und das schon seit Jahren, ist das Investieren in die Schulneubauten und in den Bildungsbereich. Das ist unstrittig zwischen allen politischen Gruppierungen im Kreis und da können wir auch alle gemeinsam stolz drauf sein. Weniger gut läuft im Grunde alles, was in dem Bereich Nachhaltigkeit oder Biodiversität im Raum steht. Es gab zwar eine Biodiversitätskonferenz, Aber da ist am Schluss rausgekommen, ein Landschaftspflegeverband, der jetzt gegründet werden soll. Das ist ein Beschluss aus der letzten Wahlperiode schon. Das ist ein bisschen wenig. Und unser Petitum muss es ja sein, dass Ergebnisse von solchen Biodiversitätskonferenzen erstens mal festgehalten werden, zweitens evaluiert werden und drittens gemeinsam mit den Kommunen umgesetzt werden. Also da können wir als Kreis, auch wenn wir originär wenig Zuständigkeiten haben, sagen, wir sind bereit, sowas zum Beispiel mitzufinanzieren. ÖPNV rühmt sich die derzeitige Koalition, insbesondere der Herausforderer vom Landrat Engelhardt, dass im Streckennetz so viel verändert worden ist. Da muss man klar sagen, beim ÖPNV, das, was jetzt im Augenblick im Nahverkehrsplan steht und umgesetzt worden ist, ist zu mehr als 95% die Beschlussfassung der schwarz-grünen Koalition aus der Wahlperiode 2011 bis 2016. Also auch da, glaube ich, kann man gut drauf aufbauen. Ansonsten stellen wir im Augenblick fest, dass diese große Koalition eigentlich eher eine Not- und Elendsgemeinschaft ist. Das sehen wir auch in diesem Wahlkampf. Die SPD beansprucht für sich alles, was gut läuft, war sie. Alles, was schlecht läuft, waren irgendwelche anderen. Es gibt in dieser Koalition, das gab es auch von Anbeginn an nicht, das hat man gespürt, kein gemeinsames Ziel für diesen Kreis. Und das ist aber wesentlich, wenn man diesen Kreis voranbringen will, muss man auch als Koalition ein gemeinsames Ziel haben. Man muss miteinander arbeiten und das aus voller Überzeugung, auch wenn es unterschiedliche Parteien sind und nicht immer mit so einer Faust in der Tasche auch ein bisschen gegeneinander. Und das spürt man. Und ich glaube, deswegen waren diese letzten 5 Jahre für den Kreis insgesamt, gerade was Klimawandel und auch die Umgestaltung hin zu einer modernen Gesellschaft anbelangt, waren das verlorene Jahre.
Ja, Vanessa, dein Tandempartner hat ja schon einige Themen angesprochen und ihr habt ja auch ein sehr umfangreiches Wahlprogramm erarbeitet. Da stehen inhaltlich fantastisch fundierte Dinge drin. Wenn du mal so 1-2 Themen rausgreifen möchtest aus eurem Wahlprogramm, was wäre denn ein Schwerpunkt, den du gerne auch noch setzen würdest in der kommenden Legislaturperiode?
Unser Top-Thema ist und bleibt der Klimaschutz. Es ist heute offensichtlicher denn je, dass da in der Vergangenheit viel nicht geleistet wurde, was hätte geleistet werden müssen, um die Erde, wie wir sie kennen, zu bewahren. Und da haben wir in unserem Wahlprogramm auch einige ganz konkrete Projekte genannt, nämlich zum Beispiel die Einführung eines Pfandsystems im Kreis Bergstraße. Wir haben als Beispiel den Recap oder die Rebowl genannt, weil wir finden, das ist ein System, was sehr, sehr gut funktioniert für die Gastronomie vor Ort. Ist das durchaus machbar und wir als Kreis wollen das dann auch subventionieren, dass eben zum Beispiel, wenn ein Fest ist, man sich die Pommes in einer Pfandschale holen und die dann auch wieder abgeben kann. Da entstehen für die Endnutzerin, den Endnutzer keine Mehrkosten und wir haben einfach weniger Müll, wir kennen das ja hier von der Weinlagenwanderung zum Beispiel, aber auch von den Festen, der dann in der Natur rumliegt, der dann Flora und Fauna zerstört. Außerdem wollen wir dauerhaft einen Klimaschutzmanager oder eine Klimaschutzmanagerin installieren. Wir als Grüne, wir sind das Original, wir setzen uns schon immer für den Umwelt- und Naturschutz ein und wir machen das auch jetzt weiter. Und da gibt es eben auch viele, viele Stellen, an denen wir direkt ansetzen können, wenn wir am 14.03. gewählt werden. Es ist mir aber auch wichtig, auf noch ein paar weitere Punkte aus unserem, wie ich finde, sehr guten Programm hinzuweisen. Der Kreis Bergstraße als Schulträger investiert in seine Schulen und das ist richtig und wichtig. Aber die Corona-Pandemie zeigt letztlich auch, dass wir nicht gut genug gewappnet waren für die neuen Herausforderungen. Deswegen setzen wir uns dafür ein, dass die Digitalisierung insbesondere an Schulen vorangetrieben wird, mit einer Breitbandverbindung, mit gutem WLAN für die SchülerInnen, dass eben auch der Digitalunterricht zum Erfolg führen kann. Dazu zählt nicht nur, dass die Internetverbindung funktioniert, sondern auch, dass die SchülerInnen Geräte haben, mit denen sie gut arbeiten können. Es ist nicht selbstverständlich, dass jede Schülerin, jeder Schüler zu Hause die gleichen Möglichkeiten hat. Und deswegen müssen wir als Schulträger, als Kreis Bergstraße dafür sorgen, dass die SchülerInnen auch von zu Hause aus die Bildung erfahren können, die sie haben müssen, um einen guten Start ins Berufsleben haben zu können. Außerdem liegt es uns am Herzen, für gleiche Lebensverhältnisse im gesamten Kreisbergstraße zu sorgen. Sei es im ÖPNV, sei es in der sonstigen Infrastruktur, sei es, dass man in jedem Ort Zugang zu den wichtigen Punkten hat, die man eben in der Gemeinde braucht. Eine Bank, eine Postfiliale. Das ist uns unglaublich wichtig und wir sehen, dass es in den kleineren Ortschaften, auch hier im Kreis Bergstraße, der ja in der Metropolregion liegt, immer weiter ausstirbt. Für uns ist die Teilhabe und die Gleichberechtigung aller Menschen im Kreis Bergstraße sehr wichtig. Da zählen wir nicht nur die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau dazu, sondern wir wollen auch allen Menschen, die mit Diskriminierungserfahrungen umgehen, Anlaufstellen bieten, sei es in Bezug auf Rassismus, der auch hier im Kreis Bergstraße leider wieder aufkommt, seien es andere Formen der Diskriminierung aufgrund des Alters oder der Herkunft oder auch der sexuellen Orientierung. Wir treten ein für eine bunte, vielfältige Gesellschaft und da ist es unserer Meinung nach unerlässlich, dass Menschen, die sich Diskriminierung ausgesetzt sehen, eine Anlaufstelle finden und wir das Thema auch politisch angehen können. Ein weiteres Thema, was mir besonders wichtig ist, was wir auch im Wahlprogramm der Grünen niedergeschrieben haben, ist, dass es eine Teilhabe für alle Menschen im Kreis Bergstraße geben muss, eben auch unabhängig von der sogenannten körperlichen Unversehrtheit. Das sagt man ja heutzutage so gerne, dass die Mehrheitsgesellschaft weiß und able-bodied ist. Das ist nicht so. Auch im Kreis Bergstraße sind ungefähr 10% der Menschen schwerbehindert. Und darum ist das auch ein sehr großes Thema für uns Grüne. Wir setzen uns dafür ein, dass es einen Hauptamtlichen oder eine hauptamtliche Beauftragte für die Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen gibt. Wir setzen uns dafür ein, dass es eine Antidiskriminierungsstelle gibt, die eben auch den Bereich der baulichen Barrieren, aber eben auch der Barrieren im Kopf sich darum kümmert.
Ja, lieber Matthias, du warst ja in deiner vielfältigen Karriere und bei deinen vielfältigen Ämtern unter anderem auch Sozialdezernent. Da muss man sich doch mit sowas wie Gesundheit ganz gut auskennen. Was sind denn da so die Themen auf Kreisebene?
Ja, also auf Kreisebene hatten wir ja die Diskussion über die einerseits stationäre medizinische Versorgung im Kreis Bergstraße und das andere ist natürlich die ambulante medizinische Versorgung vor Ort. Bei der stationären Versorgung ist es uns ja damals gelungen als Schwarz-Grün, dass wir eine Partnerschaft eingegangen sind mit dem Universitätsklinikum Heidelberg. Das heißt, das Krankenhaus in Heppenheim ist eine Tochter des UKH. Und damit haben wir auch universitäres medizinisches Wissen in die Region geholt für die stationäre Versorgung. Das ist ein sehr hohes Qualitätsmerkmal gewesen, weil auch die Diagnostik, die dann hier in Heppenheim läuft, automatisch auch abgesichert ist durch das UKH. Jetzt war in der letzten Wahlperiode oder in der noch laufenden Wahlperiode, muss man sagen, nochmal die Frage einer Nachschusspflicht. 50 Millionen Euro wird in den Standort Heppenheim von Seiten des Kreises investiert. Das begrüßen wir als Grüne nachdrücklich, weil wir sagen, wir brauchen eigentlich einen starken Partner für die stationäre Versorgung. Und das ist dann auch der Fixpunkt eigentlich ausgehend dazu, was wir an ambulanter medizinischer Versorgung brauchen. Und da stellen wir zurzeit fest, dass es in den ländlichen Regionen unseres Kreises sukzessive schwerer wird, ein ärztliches Angebot zu finden. Viele Hausärzte ziehen sich zurück und finden keinen Praxisnachfolger. Und eine fachärztliche Versorgung im ländlichen Raum wird auch immer schwieriger. Das heißt, da müssen wir sehen, dass wir von Seiten des Kreises unsere Möglichkeiten nutzen, die wir haben, um diesem Trend entgegenzuwirken. Jetzt muss man wissen, das ist nicht nur Aufgabe des Kreises, sondern es ist eine sekundäre Aufgabe. Primär ist diese Aufgabe, was die ambulante Versorgung angeht, eine Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung. Trotzdem wollen wir als Grün uns dafür einsetzen, dass wir über arztentlastende Dienste, es gibt so eine Art Gemeindeschwester, über Evaluierungsprogramme wie nahärztliche Versorgung Vorderer Odenwald oder ärztliche Versorgung für das Ried, dass wir dort versuchen, Strukturen aufzubauen im Gesundheitsbereich, die sich vernetzen. Das heißt, Pflegedienste, noch niedergelassene Ärzte, Apotheker, Sanitätshäuser, dass die sich vernetzen und dass wir darüber hinaus in Kooperation mit dem Uniklinikum Heidelberg und der Uni Frankfurt versuchen, Formulaturen für Ärzte hier in Hausarztpraxen zu vermitteln, um einfach den Medizinstudenten zu vermitteln, es gibt durchaus attraktive Möglichkeiten, Hausarzt wieder zu sein, auch im ländlichen Raum. Es ist die Diskussion, dass wir aus unserer Sicht sagen, wir müssen auch versuchen, vielleicht medizinische Versorgungszentren im ländlichen Raum als Modell zu entwickeln, wo verschiedene Fachrichtungen einfach gebündelt werden, aber eben auch wohnortnah für die Menschen zu erreichen sind. Das, glaube ich, ist so ein Bereich, der auch dazu gehört, was Teilhabe und gleiche Lebensverhältnisse angeht. Es zieht keiner mit Kindern in den ländlichen Raum, wenn er faktisch keine Möglichkeit hat, unmittelbar auch einen Kinderarzt zu Rate zu ziehen, wenn sein Kind erkrankt ist. Ja? Oder wenn er bis zum nächsten Hausarzt 15 oder 20 Kilometer fahren muss und nicht mal weiß, ob er dort einen Termin kriegt. Also da, glaube ich, liegt viel noch im Argen. Und da müssen wir insgesamt nicht nur als Grüne, sondern als Politik auf kommunaler Ebene ansetzen. Das geht nicht alleine. Es gibt verschiedene Förderprogramme auch vom Land, die man dort probieren möchte. Das eine wird jetzt in Mittel- bis Nordhessen probiert. Das ist dieser Medibus, das heißt einfache medizinische Angebote einfach auch mal aufs Land bringen. Also in diesem Bereich, glaube ich, wollen und sollen wir uns da engagieren, weil Gesundheit ist ein wesentliches Element menschlichen Lebens. Jeder Mensch hat nur ein Leben und das will er möglichst lange und gut bewältigt bekommen. Und da müssen wir einen speziellen Schwerpunkt auch drauf setzen.
Matthias, wir haben jetzt schon inhaltlich ganz viele fundierte Dinge gehört. Und was mich jetzt aber nochmal interessieren würde, wenn wir mal so ein bisschen rumspinnen können, was wäre denn mal, egal wie unrealistisch das jetzt ist, aber was wäre denn mal so ein Wunsch für den Kreis Bergstraße, wenn du wüsstest, der geht auf jeden Fall in Erfüllung, den du hättest an deine Heimatregion?
Also ein Wunsch, den man äußern dürfte und der relativ schnell auch zu gleichen Lebensverhältnissen beitragen würde, wäre tatsächlich Vorrang vor ÖPNV, kostenfrei, qualitativ nutzerorientiert. Das würde ganz, ganz viele Menschen hier in diesen Kreis zusammenbringen.
Okay, also das klingt aber schon fast bodenständig und eigentlich auch erreichbar. Jetzt drehen wir das Rad noch mal ein Stückchen weiter. Du darfst mal einen Tag sein, wer du möchtest. Angela Merkel, der Hulk, Tom Cruise, Biene Maja, ganz egal. Wer möchtest du mal sein für einen Tag und was würdest du an dem Tag machen?
Also ich wollte nie jemand anders sein als der ich bin. Das muss ich ganz offen sagen, weil ich kenne mich selbst am besten und brauche mich nicht verstellen. Und ich mache auch eigentlich dank dessen, dass ich sehr unabhängig leben kann, immer das, was ich für richtig halte. Das kommt nicht immer gut an, aber ich glaube, in der Politik ist es so, dass Ehrlichkeit und auch manchmal Direktheit sich mehr auszahlt. Ich bin ein Anhänger der These, dass Politik den Menschen Orientierung bieten muss. Das heißt, mit klaren Aussagen wissen Menschen auch, woran sie sind. Das Herumschwiemeln und sich das Herumdrücken um Entscheidungen oder das Offenhalten von Optionen oder das zu lange Offenhalten von Optionen sorgt aus meiner Sicht dafür, dass im Grunde keine Entscheidungen getroffen werden. Und eine deutliche und klare Positionierung sorgt erstmal dafür, dass die Leute, die sich für einen entscheiden, wissen, für was man steht. Und dass man dann auch mit einer klaren Haltung dafür eintreten kann, was man am Schluss möchte.
Wenn wir jetzt mal den Blick ein bisschen über den Kreis Bergstraße hinaus, also quasi über den berühmten Tellerrand richten, gibt es da ein großes Thema, wo du vielleicht noch mal zwei, drei Sachen zu sagen möchtest?
Ja, das Megathema auch über den Kreis hinaus ist überregionale Mobilität. Das zweite ist aber der Flächenverbrauch, der uns gerade hier in Südhessen und im Rhein-Main-Gebiet bis hin zum Rhein-Main-Gebiet große Sorge bereiten muss. Wir stellen fest, dass immer mehr wertvolle landwirtschaftliche Fläche zugebaut wird, dass das Thema Innen-vor-Außen-Entwicklung im Grunde nur ein Lippenbekenntnis ist. Wenn wir überlegen, dass Frankfurt plant, immer noch einen großen Stadtteil vor seinen Toren zu errichten und wir hier überlegen im Kreis Bergstraße, wie wir es schaffen, unsere Menschen in unserem Odenwaldteil des Kreises zu halten, dann muss man sagen, da läuft irgendwas falsch. Keiner wird im Odenwaldteil dieses Kreises hinziehen oder bleiben wollen, wenn er die Möglichkeit hat, direkt vor den Toren Frankfurts mit Direktanbindung S-Bahn ein Haus bauen zu können oder arbeiten zu können. Also ich glaube, das sind so Themen, wo einiges falsch läuft. Und eben auch die Verteilung von Arbeit. Das Land Hessen hat jetzt angefangen, glücklicherweise auch wieder Behörden in den ländlichen Raum zu verlagern. Früher gab es eine klare Zentrierung, da ist alles an großen Standorten portioniert worden und die Menschen mussten praktisch dann von ihrem Wohnort zu ihrem Arbeitsort hinpendeln. Inzwischen hat das Land Hessen erkannt, dass es klug und richtig ist, dass man Behörden aufsplittet und auch höherwertige Stellen, zum Beispiel im Finanzamt, was die Körperschaftssteuer angeht, von Darmstadt wieder nach Bensheim verlagert, sodass du einfach auch eine gewisse qualitative Aufwertung in den ländlichen Raum findest. Und ich glaube, sowas müssen wir verstärken, weil wir schaffen es nur, gleiche Lebensverhältnisse, sei es im Kreis Bergstraße oder sei es von Südhessen zu Nordhessen zu Mittelhessen zu schaffen, wenn wir den Leuten auch vor Ort qualitativ als öffentliche Hand die Möglichkeit geben, Arbeit zu finden. Und das ist immer ein Schlüssel dazu. Teilhabe, das ist ja auch ein zweites Thema von mir, funktioniert auch über Arbeit. Sie funktioniert nicht dauerhaft über den Bezug von Hartz IV, sondern Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und Erfüllung bedeutet auch, dass ich was produktiv beitragen kann. Und deswegen treten wir dafür ein, dass wir auch versuchen, als öffentliche Hand, als Ausbilder aufzutreten und auch immer wieder dafür Sorge zu tragen, dass wir als öffentliche Hand arbeiten in der Verwaltung, auch in verschiedenen Orten einfach anbieten und nicht zentral bündeln.
Ja, liebe Vanessa, lieber Matthias, das war doch ein schönes Schlusswort, gerade auch in Richtung Zusammenarbeit überparteilicher Natur, weil das ist ja doch, was die Menschen letztendlich von uns erwarten, von euch als Politiker erwarten. Von daher vielen lieben Dank, dass ihr auch dieses neue Medium eines Podcasts einfach mal genutzt habt, um mit den Leuten in Kontakt zu treten. Und ich bin mir sicher, wir werden von euch noch einiges hören im Kreistag. Und ich freue mich, dass ihr heute da wart. Vielen Dank.
Das war
Grüntöne.
Der Podcast der Grünen in Bensheim.